Bitte nehmen Sie die erste Ausfahrt von der B5 weiter folgend in Richtung Zürich.
Wir sind gerade auf dem Weg zum Rückpass da und wir haben Probleme mit der Umleitung.
Soll ich mal hier Kaffee einschenken oder so?
Hallo, mein Name ist Daniel Milz und ich bin Kurator der Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR. Diese zweite Präsentation der Sammlung Hasso Plattner setzt auf den Dialog als Herangehensweise an die Kunst der DDR. Impulsgebend war das Gemälde Porträt Henry Schumann, das 1968 von Arno Rink gemalt wurde. 8 Jahre nach Fertigstellung dieser Malerei, im Jahr 1976, veröffentlichte der abgebildete Kunsthistoriker Henry Schumann das Buch Ateliergespräche im Leipziger Verlag VEB E.A. Seemann. Für diesen Band führte Schumann Interviews mit 20 KünstlerInnen in der DDR mit der Intention, den Fokus auf die Stimme der Kunstschaffenden zu legen und somit eine persönliche Perspektive auf die damals aktuellen künstlerischen und soziopolitischen Fragestellungen zu gewinnen. Dabei kam Schumann ins Gespräch mit etablierten Persönlichkeiten wie Bernhard Heisig und Werner Tübke, sowie mit Kunstschaffenden mit unkonventionellen Bildungs- und Arbeitswegen wie etwa Peter Herrmann und Karl Friedrich Klaus. Diese ungewöhnliche Mischung signalisierte vielleicht eine Entspannung in der damaligen Kulturpolitik, die aber im selben Jahr 1976 durch eine Reihe kulturpolitischer Ereignisse grundsätzlich und nachhaltig beeinträchtigt wurde, zum Beispiel der Ausbürgerung des Lyrikers und Liedermachers Wolf Biermann. Als jemand, der 1989 in Leeds, Großbritannien, geboren und aufgewachsen ist, war es mir von Anfang des Projekts an klar, dass ich das direkte Gespräch mit den KünstlerInnen in der Sammlung Hasso Plattner suchen möchte, um ihre Perspektiven zu hören und mehr über die Werke und den Kontext ihrer Entstehung zu erfahren. Angeregt durch Henry Schumanns Gespräche, die vor genau 50 Jahren stattfanden, bin ich durch Ostdeutschland gefahren und habe mit KünstlerInnen in Erfurt, Dresden, Leipzig, Berlin und an diversen Orten in Brandenburg gesprochen. Diese neuen Ateliergespräche will ich nun mit Ihnen in dieser Podcast-Reihe teilen.
Also heute Morgen sind wir bei Johannes Heisig in Küritz in Brandenburg. Bisher hat sich das etabliert in der Podcast-Reihe, dass wir dann immer zuerst eine Frage stellen zum Atelier selbst, weil der Anlass eben die Ateliergespräche 75, 76 von Henry Schumann sind. Wo befinden wir uns gerade und wie sind Sie dann zu diesen Räumlichkeiten gekommen?
Ja, wir befinden uns zwischen Küritz und Wittstock und das Dorf heißt Tetz. Und ich habe da den ehemaligen Gasthof kaufen können. 2015 war das. Und ja, das ging zurück eigentlich auf eine ganz normale Internetrecherche, weil ich habe meine Atelierräume in Berlin verloren aufgrund der Grundstücksentwicklung dort, also die übliche Geschichte, dass Künstler da aus dem Stadtzentrum verdrängt werden. Ja, und dann habe ich eigentlich keine Räume gefunden, die annähernd das boten, was ich bis dahin hatte in Berlin. Ich konnte mir eigentlich zunächst mal gar nicht vorstellen, aufs Land zu gehen. Und meine Frau war dann die einen sozusagen einen Kindheitstraum verwirklichen wollte bei der Gelegenheit und fing an zu recherchieren. Und ich war dann innerlich auch irgendwie so weit, dass ich dachte, ach, jetzt so im letzten Drittel kann man auch ein bisschen Ruhe gebrauchen. Und es stach mir hier ins Auge, weil es ist kein Durchgangsdorf sozusagen. Also es ist wirklich ruhig hier und ich habe so viel Platz, wie ich in Berlin nie gehabt habe. Und viele andere Dinge haben mich dann dazu bewogen, dann mich darauf einzulassen. Ich habe es bis heute nicht bereut. Ja.
Also Platz ist schon so ein Thema, weil wir sehen, das sind ziemlich viele Gemälde hier aufgestellt, an denen Sie anscheinend aktiv arbeiten und sehr viel Fläche. Und ich sehe auch so eine Art Bühnensituation hinter mir auch. Was war dieser Raum früher, bevor es dann ein Atelier geworden ist?
Naja, das war der Tanzsaal in dieser Kneipe hier. Und wir sind dann auch mit vielen Geschichten konfrontiert worden von Leuten, die hier ihre speziellen Erinnerungen an diesen und die Disco hatten und was hier drin stattfand. Also ja, das ist noch sehr verankert in der Erinnerung der Leute, obwohl es, bevor wir hier einzogen, 5 Jahre lang oder so leer stand. Die Kneipe hat, ich glaube, bis Ende der DDR etwa so existiert, vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, aber ja, so.
So durchaus Parallele mit dem Minsk in Potsdam auch, wo wir dann auch diese ehemalige Geschichte vom Terrassencafé haben. Ja. Und wie sieht dann Ihr Alltag im Atelier aus heutzutage? Malen Sie täglich oder nehmen Sie sich dann Tage frei?
Also ich gehe täglich ins Atelier, oder ich versuche das zumindest, wenn ich nicht außerhalb bin. Aber wann ich da anfange mit Malen und wie intensiv ich male, das hängt natürlich von der Tagesform an, von allerhand Dingen. Und ob ich überhaupt irgendwie in Kontakt finde mit meinen Bildern, das ist ein ziemlich komplizierter Vorgang, ja, muss ich sagen. Und es gibt auch Tage, wo ich alles Mögliche erfinde, um nicht arbeiten zu müssen. Aber wenn ich nicht in diesem Raum bin, bin ich unruhig. Und also ich kann jetzt auch nicht sagen, ach, heute mache ich mal nichts. Insofern ist das immer eigentlich so eine Form von Arbeit, die nicht, sich nicht immer in diesem mechanischen Pinselschwingen ausdrückt, ne, sondern auch, dass ich mal irgendwelche Bücher angucke oder einfach vor mich hin starre oder so. Ja, und meistens ist es so, dass ich irgendwo mich dann entschließe anzufangen, und das ist dann der Punkt, an dem ich dann in den meisten Fällen mich irgendwo verbeiße und dann geht's los. Ja. Aber so federnden Schrittes ins Atelier zu kommen und sich zu freuen auf einen Tag vor der Staffelei, das kenne ich eigentlich nicht. Ich habe eher ein kompliziertes Verhältnis zu meiner Arbeit. Ja.
Aber Sie scheinen jetzt doch an mehreren Arbeiten gleichzeitig zu arbeiten. Ist das immer Ihre Herangehensweise gewesen, dass Sie dann switchen zwischen den Gemälden? Oder?
Ja, zum Beispiel hat das seinen Grund in dem, was ich gerade erzählt habe. Ich gehe so von Bild zu Bild, könnte man sagen, und irgendeins fordert mich dann auf, mal hier loszulegen. Ob ich dann dabei bleibe, ist eine andere Sache, aber ich brauche sozusagen diesen ganzen Teppich von Möglichkeiten. Ich sehe, jedes Bild hat ja auch so eine ganz eigene Herausforderung und Programmatik. Und ich habe keine Ahnung, wenn ich so anfange, wo es jetzt zündet sozusagen.
Also wir haben jetzt ein bisschen über den Alltag im Atelier gesprochen, und der Anlass für diese Gesprächsreihe sind eben die Ateliergespräche von Henry Schumann, die 1976 offiziell veröffentlicht wurden, aber in dem Archivmaterial habe ich gesehen, dass die erst 77 herausgebracht wurden, also es sind Ende 76, Anfang 77, was dann eine sehr prägende Zeit für Sie gewesen sein muss, weil Sie dann im Studium waren noch. Und es nimmt uns dann so ein bisschen zu den Anfängen von Ihrem Schaffen zurück. Mhm. Ihr Vater, müssen wir nicht verschweigen, ist Bernhard Heisig, ein großer Maler in der DDR, den viele kennen und der so ein gewisser so Vorbote war vielleicht für Sie. Und Ihr Großvater war ebenfalls Maler, aber war es für Sie dann von vornherein einigermaßen klar, dass Sie malen wollen, oder wollten Sie andere Dinge ausprobieren?
Ja, das ist natürlich die Standardfrage, die hier steht einfach, das ist ganz klar. Und ich kann die bis heute nicht eindeutig beantworten. Also ich kann mich erinnern an bestimmte Phasen. Es gab die Phase, in der mir absolut klar war, dass ich was anderes machen muss. Mhm. Einfach, weil erstmal muss man immer so ein bisschen aufbegehren gegenüber der Vaterfigur. Dann war mein Vater ein sehr dominanter Mann, auch so als Mensch. Also das meine ich jetzt nicht nur negativ, sondern also er konnte einen auch in eine gewisse innere Abhängigkeit per Argumentation bringen. Ja, so. Und also es gab diese Phase, wo ich mich entziehen musste. In dieser Phase bin ich nicht sehr glücklich geworden, weil ich hatte dann hatte ein paar Filme gesehen von Jacques-Yves Cousteau und dachte mir, das würde ich gerne machen. Und habe dann auch angefangen, Biologie zu studieren in Leipzig. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich da überhaupt nicht zu Hause bin. Und in dieser Phase war es so, dass ich, im Atelier meines Vaters stehend immer öfter dachte, ja, das kannst du eigentlich auch so. Bin ich da einfach in diese Sphäre reingewechselt und habe angefangen, Kunst zu studieren, hatte also offensichtlich auch das Talent, da diese Hürden der Eignungsprüfung und so weiter zu nehmen. Aber wenn Sie mich jetzt heute fragen, ob ich hundertprozentig Maler werden wollte, kann ich das immer noch nicht beantworten. Also ich bin, von einem bestimmten Talent in mir überzeugt, das ich aber meiner Meinung nach auch hätte ganz anders ausdrücken können. Und das hätte mir wahrscheinlich viele Probleme erspart auch. Also das ist schon auch wieder ein Lebensthema, diese Auseinandersetzung mit dieser Vaterfigur. Also ist ein hochkomplexes Thema, da kann man lange drüber reden.
Aber Sie haben dann in Leipzig studiert, zuerst an der Akademie, wo Ihr Vater auch eine prägende Figur war, aber zu einer Zeit, wo er nicht direkt an der Akademie war, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das war eine Voraussetzung, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Mit ihm jetzt, diese Hochschulen waren ja auch sehr reduziert in ihren Möglichkeiten, Studenten zu matrikulieren. Wir waren in meiner Seminargruppe, ich glaube, so 8 Leute. Und also so eine freie Malereirichtung hatte dann so zwischen 40 und 60 Studenten insgesamt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich schon hochgegriffen. Und insofern war das Verhältnis zu den jeweiligen Dozenten sehr intensiv. Das habe ich dann als Lehrer selber auch so gehabt. Es war sozusagen eine Rundumbetreuung fast, je nach Temperament des jeweiligen Lehrers oder Lehrerin. Und das hätte ich nicht ausgehalten mit meinem Vater. Das ist vollkommen klar. Ich hätte ihn ausweichen können und am Schluss in meinem letzten Jahr da an der HGB war er ja dann auch wieder zurückgekommen. Und das war kompliziert genug, ja. Für ihn auch im Übrigen, ja.
Aber das hat dann auch so einen neuen Möglichkeitsraum, sagen wir so, eröffnet, indem Sie dann nach Dresden gezogen sind. Sie waren Meisterschüler bei Gerhard Kettner in Dresden. Ja. Was hat Dresden für Sie in Ihrer Malerei bewegt? Wie hat es sich dann entwickelt, nachdem Sie von Leipzig nach Dresden gekommen sind?
Ja, wie sich das entwickelt hat und ausdrückt in meiner Malerei, kann ich wahrscheinlich am schlechtesten beurteilen. Aber es hat mich innerlich stark beschäftigt, weil das war eine vollkommen andere Welt. Das kann man sich heute, wo der Blick auf diese Ostkunst relativ summarisch ist, ne, gar nicht mehr so vorstellen, wie fremd die Sphären waren. Also das ging hin bis zu kompletter Ignoranz. Also wenn man in Leipzig sozusagen studiert hat und Künstler geworden ist, wusste man in aller Regel kaum, was in Dresden stattfand. Und umgedreht. Es gab natürlich persönliche Kontakte und Situationen, wo das ausgehebelt wurde, aber im Großen und Ganzen war es so. So habe ich es jedenfalls beobachtet. Das heißt, es war für mich eine vollkommen neue Welt. Und es gab viele, ich sage es jetzt mal mit dem Schlagwort, alternative Lebensvorstellungen. Das hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. In Dresden war es alles immer grundsätzlicher und wurde, da musste man einer bestimmten Gruppe zugehören oder man war sozusagen persona non grata. In Leipzig war da immer so spürte ich immer so den Pragmatismus einer alten Handelsstadt. Ja, alle redeten miteinander, auch wenn sie sich nicht leiden konnten eigentlich und so richtig, und fanden immer Lösungen, so miteinander umzugehen. Das war vielleicht so klimatisch der entscheidende Unterschied. Ja, und dann bin ich natürlich in Dresden mit Sachen konfrontiert worden, die ich so nicht kannte. Speziell auch durch Gerhard Kettner, der doch auch eine solitäre Figur war, der zwar auch an dieser Dresdner Kunsthochschule seine Entwicklung genommen hatte, aber der eine unabhängige, relativ souveräne künstlerische Position bezogen hat. Das war immer eine Sache, die für mich sehr wichtig war, mit Leuten zu tun zu kriegen, die jetzt nicht irgendwelche Ziele im außerkünstlerischen Bereich verfolgten, sondern an irgendein Ideal glaubten, das mit ihrer Arbeit zu tun hatte und alles dem unterordneten. Und das war Kettner auch.
Sie haben zum Beispiel auch dann das Grundstudium geführt mit Hubertus Gieber zusammen. Und war das für Sie so ein natürlicher Übergang von Studierende zu Lehrende? Oder wie war das für Sie, dann diese Entwicklungsschritte zu machen, dass die dann öfter in Leitungspositionen gekommen sind?
Einmal würde ich, sagen wir mal, ex negativo sagen, ich hatte kaum eine andere Chance. Weil in diesem Dresdner Umfeld wurde ich sowieso so betrachtet. Ja. Als Sohn von Bernhard Heisig, aus Leipzig kommend und so weiter, an die Hochschule. Und das war das eine. Und das andere war halt, dass es auch ein Lebensmodell war, was ich auch durch meinen Vater vorgelebt bekommen habe. Also ich bin schon dahin gegangen nach Dresden, um mich dem auch auszusetzen. Und ich bin vielleicht sowieso jemand, der gerne ja, diskutiert und die Modelle nebeneinander stellt und sich interessiert für andere Ansichten. Ja, und das hat mir einfach von Anfang an Spaß gemacht. Und dann kam natürlich dazu, dass ich durch die Meisterschülerschaft bei Kettner, dass Kettner das natürlich auch bei mir als Möglichkeit gesehen hat, die Schule überhaupt im Umbruch war. Man wollte sich endgültig trennen von dieser Vergangenheit, sagen wir mal, einer etwas stalinistischen oder sagen wir mal sehr dogmatischen Art, Kunst zu vermitteln. Und man hat gesehen, dass Leipzig damit Erfolge hatte. Das war ja auch die Zeit, in der die internationale, der Handel einfach mit Kunst aus dem Osten anfing. Peter Ludwig trat auf und kaufte und so weiter und die erste Dokumentarpräsenz und so weiter. Und da wollte man natürlich in Dresden auch irgendwie ein bisschen was davon abhaben und suchte nur nach Möglichkeiten, eben Leute wie mich da in Stellung zu bringen und Gieber auch. Wir galten also so ein bisschen als diejenigen, die das vielleicht schaffen könnten, da einen neuen Ton mit reinzubringen. Also das war schon faszinierend und reizvoll, muss ich sagen, da vielleicht einen Akzent zu setzen. Das wollten wir beide, Hubertus und ich. Das haben wir uns auch so ausgemalt.
Vielleicht können wir so ein bisschen fokussieren auf eine Arbeit, die in der Ausstellung ist, und so einen kleinen Exkurs machen und dann vielleicht wieder zur Akademischen zurück. Aber in der Ausstellung in Minsk, die Ausstellung im Dialog, sind zwei Arbeiten zu sehen. Aber ich wollte mich erstmal auf eine Arbeit fokussieren, die 85 entstanden ist. Das ist die unheimliche Begegnung privater Art. Das ist ein großes Gemälde. Das war für uns schon so eine Herausforderung, ob wir das überhaupt in das Gebäude reinkriegen. Aber das passt schon ganz schön an die Wand. Und wir wissen jetzt, was unser Maximum Größe ist, quasi für Gemälde, die wir da reinhängen können. So ein Diptykon besteht aus zwei Teilen, eins Querformat, ein Teil Hochformat. Und für mich ist das Bild aus mehreren Gründen ziemlich faszinierend. Die Arbeit, also vielleicht fangen wir einfach formal mit der Arbeit an. Da sieht man so drei, vier Figuren eigentlich im Raum verteilt, die alle so ein bisschen, sagen wir so, nicht so glücklich aussehen. Also verschiedene Gemutszustände, die eher alle ins Melancholische rutschen. Und dabei Verweise auf dann westliche Elemente, wie zum Beispiel eine Stadtansicht von Köln im Hintergrund an einer Tafel, wo man nicht so richtig weiß, ob das ein Fenster ist oder ob das ein Plakat ist. Wir haben dann auch so einen Flachbildschirm, das dann in der Luft schwebt auf einer Tafel, wo dann eine verzerrte Version von Marilyn Monroe zu erkennen ist, wenn man genau hinschaut. Es ist vielleicht so ein Wolkenkratzer zu sehen. Was hat Sie zu der Zeit bewegt, als Sie dieses Bild gemalt haben?
Das ist natürlich ein ganzer Komplex von Dingen, die bis ins Heute reinreichen. Also ich könnte jetzt einzelne Sachen rauspicken, die Sie gerade gesagt haben, und ganz andere Interpretationen dazu bringen. Ich bin ja immer der Meinung, dass das ein Angebot ist und jeder soll sich darin einrichten, wenn er denn Lust hat dazu. Insofern mache ich das nicht so gerne, da so viel dazu zu erzählen. Aber gut, vielleicht zum Thema der Melancholie, die Sie da sehen, ist zunächst mal ein sehr verbreiteter Zustand bei Künstlern generell. Und speziell natürlich spielt da rein auch Biografisches aus der Zeit. Hinzu kommt ein darunterliegendes Thema des Medialen. Also es ist ja auch die Zeit, in der eigentlich ich konfrontiert wurde und wir alle konfrontiert wurden mit der Auffassung, dass Malerei eben etwas absolut Gestriges ist und moderne Medien das übernehmen. Und das ist so ein bisschen auch mit angedeutet, diese Stadtlandschaft, von der Sie da hinten sprechen. Das ist ja ein Bild von Köln mit der zerstörten Rheinbrücke. Kam mir zufällig in die Finger, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber links oben sehen Sie die umgedrehte Sendekennung von der ARD. Das ist halt so ein augenzwinkernder Hinweis auf die Tatsache, dass wir diese ganze Sphäre nur aus dem Fernsehen kennen. Also das ist sehr vielschichtig alles, was da zusammenkommt. Dasselbe gilt natürlich auch für Marilyn da. Und dann spielt natürlich bei dem linken Bild Anregung durch Beckmann eine große Rolle. Es gibt in der Berliner Neuen Nationalgalerie ein großes Bild von ihm, dessen Titel ich immer nie parat habe, wo er augenscheinlich in einer ähnlichen Weise gearbeitet hat wie ich, in dem Sinne, dass er irgendwann gesagt hat, das Ganze ist jetzt, führt mich jetzt in eine Sackgasse, ich drehe das mal auf den Kopf und mal es weiter. Und das habe ich mit diesem Bild auch gemacht. Ja, was kann ich sonst noch dazu sagen?
Aber ich finde es dann ganz spannend, eben diese Referenz auf Medien im Bild, weil da kommt so ein gewisser, wenn man es so nennen möchte, so Kulturkampf hoch zwischen Medien und Malerei. Wie war das dann eigentlich im Kontext der DDR? Weil die Medien waren dann insofern vielleicht nicht so frei, wie die Malerei es sein könnten. Hatte man dann nicht doch so eine Art Vorteil, trotz dieser neuen Welt,
ja,
die sich aufgetan hat?
Das heißt nicht so frei. Die Medien, die es in der DDR gab, die wurden ja überhaupt nicht, also nicht zur Kenntnis genommen eigentlich als solche. Also man hat versucht, sich ein Bild zusammenzubauen von der Welt mit Hilfe der Medien, die über die Grenze kamen. Und das war in allererster Linie das Fernsehen, das Radio, Musik, Rockmusik spielte für uns eine ganz große Rolle, logischerweise Populärkultur.
Was aber in Dresden nicht so einfach war, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist richtig,
wegen
ja.
der Tallage und schlechter Empfang.
Ja. Das schafft auch so psychologisch eine ganz interessante Konstellation. Ne? Weil in der Tat wir zum Beispiel im Unterricht in Leipzig regelrecht damit gearbeitet haben. Also die Dozenten haben auch mit uns über Filme diskutiert, die am Abend vorher im Westfernsehen liefen. Ne? Ob das nun jetzt, was weiß ich, Fellini oder Tarkowski oder irgendwas war oder Das spielte eine wichtige Rolle. Und das schaffte eine bestimmte Atmosphäre des Austausches, die man natürlich in Dresden so nicht vorfand. Dafür fand man da so eine gewisse, wie soll ich sagen, fast Verbissenheit in den Grundsatzdiskussionen vor. Also da beschäftigte man sich viel stärker mit Philosophen, mit Literatur, als das in Leipzig der Fall war. Also so die könnte man so verallgemeinern. Also jemand, der das jetzt hört, mag ein ganz anderes Bild auf die Situation. Aber so habe ich das empfunden, dass da auf der einen Seite das Tagesaktuelle sehr stark war und auf der anderen Seite eher so die Suche nach den tiefkulturellen Wurzeln und sowas. Ja. Insofern war diese Auseinandersetzung mit den Medien wirklich was Grundsätzliches. Das war also nicht so, dass, wie soll ich sagen, es war für uns ein Fenster zur Welt, tatsächlich noch im althergebrachten Sinne.
Aber ich finde das Gemälde aus mehreren Aspekten spannend, auch von der Geschichte, was mit diesem Gemälde passiert ist, auch weil sie haben dieses Gemälde dann 85 auch in einer Ausstellung gezeigt, ja, in der Nationalgalerie.
Ja.
Und diese Ausstellung, wenn ich mich richtig erinnere, hieß Expressivität heute.
Ja.
Inwiefern sehen Sie in diesem Bild so eine Expressivität? Weil es ist auf der einen Seite für mich so malerisch vielleicht, aber dann die Leute, die abgebildet sind, sind alles andere als expressiv vielleicht.
Ja, was ist expressiv? Müsste ich dagegen fragen. Man könnte vielleicht sagen, dass die Raumkonzeption des Diptychons ziemlich expressiv ist. Ja, diese stürzenden Perspektiven, das Bodenlose im linken Bild und solche Sachen. Ja. Aber was wäre expressiv als Etikett? Das ist schwer zu bezeichnen, denke ich. Die DDR-Nationalgalerie hat so eine Ausstellung gemacht und das war schon an sich sehr ungewöhnlich. So speziell auf junge Künstler konzentriert und ein bestimmter Kreis von jungen Künstlern, die sich offensichtlich für den Kurator zusammenfassen ließen in diesem Begriff neue Expressivität oder Expressivität heute. Also es war in gewisser Weise eine Auszeichnung, da mit ausgewählt zu sein. Es waren ja, glaube ich, 6 Leute insgesamt, die da dabei waren. Und man kann sagen, wir waren keine Gruppe, aber wir haben schon sehr intensiv einander wahrgenommen, also auch so in den Intentionen. Ne? Also beispielsweise Angela Hampel war jemand, die ich intensiv verfolgt habe in ihren Arbeiten. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend. Walter Libuda sowieso. Und ja, insofern mag es sein, ich kann es jetzt heute nicht mehr so genau erinnern, aber es kann sein, dass ich da, nachdem ich dafür ausgewählt wurde, da auch einen ordentlichen Fanfarenstoß hinsetzen wollte und daher auch die Größe der Formate und so weiter, weil ich ja immer auch innerlich Bedenken hatte, ob ich mit den anderen mithalten kann und so. Das ist ja so eine, solche Komplexe schleppt ja wahrscheinlich fast jeder mit sich rum. Ja, Tragwendisch spielt natürlich auch eine große Rolle.
Aber die Größe ist insofern interessant, weil das ist, wie gesagt, die größte Arbeit aus dem Bestand der Kunst aus der DDR in unserer Sammlung. Haben Sie grundsätzlich so groß gearbeitet immer oder war das jetzt so ein Sonderfall?
Sowohl als auch. Also zunächst mal war es ja so, wir wurden ja auch sehr stark beeinflusst durch das, was im Westen geschah, mit dieser Gruppe der Neuen Wilden. Hm. Und die waren ja also völlig hemmungslos, was Formate anlangt. Und es war so ein allgemeiner Trend. Also mit 70 mal 50 Bildern, das hat keinen interessiert. Auch die Galeristen nicht. Und Kuratoren nicht so richtig. Das wurde eben so wahrgenommen, ja, ja, auch noch so ganz nett. Und damals ging es noch viel stärker als heute darum, also speziell auch in diesem Kulturkreis DDR, Funktionen mittels Kunst zu übernehmen, die im Westen beispielsweise durch Massenmedien übernommen worden sind. Also eine Aussage zur Zeit zu treffen und sich einzumischen in die innergesellschaftliche Diskussion. Und ja, je größer, desto lauter. War so eine ganz simple Formel. Und da war ich nicht alleine damit.
Und vielleicht kann man dann im Sinne von Expressivität drüber nachdenken, dass es einfach ein Raum ist, den man sich da schafft.
Ja, genau.
Da muss man ein bisschen so breiter werden mit dem Pinselstrich. Und,
genau.
Und anscheinend auch die Infrastruktur war vorhanden, um dann solche Formate zu malen in Dresden, dass man dann entsprechendes Atelier hatte. Und
ja, das war ja so, also jetzt für mich speziell war ich ja sowieso mit der Hochschule privilegiert. Durch diese Unterbesetzung, von der ich vorhin schon gesprochen habe, dass wir eben so um die 50, 60 Studenten an so einem Gebäude wie dem auf der Burschen Terrasse hatten, hatte erstmal jeder Diplomant ein eigenes 40 Quadratmeter Atelier oder so. Das ist, da haben Leute, die aus dem Westen zu Besuch kamen, waren die immer völlig fassungslos, ja, über diesen Luxus. Und alle Lehrkräfte, jede Lehrkraft hatte ein eigenes Atelier an der Schule, was natürlich viele Möglichkeiten auch eröffnete in der Kommunikation. Also für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass Studenten zu mir reinkamen und meine Bilder sahen und wir auch drüber redeten und so. Und das, ich war ja immer der Auffassung, dass das am ehesten vermitteln kann, wo meine Stärken und wo meine Schwächen liegen und jeder dann die Möglichkeit hat, das von mir zu holen, was ich geben kann. Das ist eine Auffassung, die heute in der Lehre geradezu komplett abgelehnt wird, weil man irgendwie offensichtlich glaubt, dass man sich da gegenseitig bestiehlt oder was, ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer, jedenfalls Platz hatten wir genug, ja.
Das Bild wurde von dem staatlichen Kunsthandel verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der staatliche Kunsthandel ist 1974 eingeführt worden in der DDR als eine Möglichkeit, Kunst aus der DDR im nichtsozialistischen Ausland zu verkaufen oder zu verbreiten. Wie war dann Ihre Erfahrung mit Internationalität? Also Sie konnten reisen und Sie haben dann Reisen wahrgenommen. Wo waren Sie denn und was hat das für Impulse gebracht für Sie in Ihrer Malerei?
Naja, das ist auch schon wieder so eine sehr komplexe Frage. Das eine hatte mit dem anderen nur bedingt zu tun. Klar, wenn man jetzt in einer Gruppe von Künstlern zugehörte, die gelegentlich im Westen verkauft wurden, also ich meine, da gehörte natürlich auch immer der Interessent aus dem Westen dazu, dem das in irgendeiner Weise interessant vorkam. Dann gab es auch nicht immer, aber dann immer öfter die Möglichkeit, zu den Eröffnungen von Ausstellungen, die man dann hatte, Reisen in den Westen zu machen. Und in den späteren 80er Jahren nahmen auch die Studienreisen zu, unabhängig von solchen Ausstellungen. Aber es war natürlich immer ein Hauen und Stechen, an so eine Möglichkeiten zu kommen. Und also dieses ganze Verfahren, wer nun eine Genehmigung oder ein Visum kriegte und wer nicht, das wird sich wahrscheinlich nie ganz aufklären lassen. Aber natürlich gehörte ich zu einem Personenkreis, mit dem man auch bestimmte Vorstellungen verknüpfte, ne? Also ich habe ja schon davon gesprochen. Und in dem Rahmen bekamen wir eben ab und zu mal die Möglichkeit, auch in den Westen zu fahren. Und dass das also ganz elementar war, das ist vollkommen unstrittig. Gleichzeitig war man sich natürlich bewusst, war ich mir bewusst, waren wir uns alle bewusst, die wir fahren konnten. Es war ja auch nicht jetzt so, dass wir da irgendwie so eine Regelmäßigkeit hatten. Das waren schon immer Ausnahmesituationen. Wir waren uns bewusst, dass wir schon im Freundeskreis irgendwo separiert waren von der Situation der anderen. Ne? Also ich habe das mehrfach erlebt, dass ich da nicht etwa angefeindet wurde, sondern dass man sich mit mir freute, dass ich fahren durfte. Also, so war das. Ja. Also jedenfalls habe ich das so erlebt. Ja. Aber es war eine schräge Situation und ich habe das sehr intensiv empfunden und habe auch keine Möglichkeit gefunden, das in irgendeiner Form auszubalancieren innerlich. Das war immer ein Thema, brachte man natürlich, was weiß ich, Schallplatten mit und dies und das und versuchte das da irgendwie reinzuschmuggeln. Aber das diente eigentlich alles so auch ein Stück weit der inneren Beruhigung, ja, muss ich sagen.
Und war das dann auch eine Möglichkeit, so neue Bekanntschaften zu schmieden innerhalb von diesen Reisen? Oder waren das meist Leute, mit denen Sie eh schon in Kontakt standen?
Ja, sowohl als auch. Natürlich hat man sich dann mit Leuten getroffen, da, die man schon kannte und so. Aber klar, neue Kontakte kamen natürlich dazu, weil man hat natürlich auch Neugier hervorgerufen. Das war ja alles damals noch relativ entspannt. Insofern als, sag mal, man redete unter Künstlern. Ja, was macht ihr da so? Und es war nicht so wie dann unmittelbar nach der Wende, dass dann unterschieden wurde, die sozusagen dem System treu ergeben waren und solche, die Dissidenten waren. Ja. Das ist eine Sichtweise, die sehr stark aus meiner Sicht damit zu tun hatte, dann nach der Wende mit der Platzverteilung am Markt.
Und die auch nicht so klar zu trennen ist, irgendwie auch.
Kann man nicht machen. Oder das Bild ist auf alle Fälle differenzierter. Jedenfalls habe ich das sehr stark empfunden, dieses kollegiale Verhältnis zu Künstlern aus dem Westen, speziell natürlich aus dem deutschen Westen, ist klar. Wie das sich radikal geändert hat danach, ja, nach der Wende. Was ich wirklich lange habe ich damit zu tun gehabt, das zu verstehen. Ja.
Aber das Bild, das wir gerade besprochen haben, war 85 gemalt. Da waren Sie schon an der Akademie in Dresden. Waren Sie zu der Zeit schon Professor von Malerei? Nee, noch nicht. Das kam dann.
Die Professur habe ich 88 gekriegt.
Und dann relativ bald danach auch den Posten des Rektors übernommen auch.
Ja, deswegen habe ich es ja gekriegt, weil es ist, die Schule funktionierte mindestens nach einer Rektoratsverfassung. Das heißt, der Rektor wird aus dem Kreis der Professoren gewählt.
Der Schritt zum anderen sozusagen.
Ja.
Und Sie haben dann schon erwähnt, dass in Ihnen und in anderen in Ihrem Umfeld die Zukunft in Anführungsstrichen erkannt wurde, dass Sie dann diese Akademie verjüngen können. Wie haben Sie damals agiert dann, um einer neuen Generation gerecht zu werden innerhalb von diesem akademischen Umfeld?
Naja, man muss es vielleicht ein bisschen defensiver darstellen. Was kann man als Rektor groß fördern? Ja, man kann Hindernisse vielleicht aus dem Weg räumen. Ich bin im Januar 89 bin ich gewählt worden. Und das heißt, also das war genau die heiße Zeit. Ne? Also der ganze Jahr 1989 ging über und dann bis Anfang 91. Also das war die Wendezeit. Und das heißt, es fokussierte sich so viel auf mich. Helmut Kohl war in Dresden im November 89. Und hat mich zum Abendessen eingeladen mit ein paar anderen Künstlern aus der sächsischen Region und so. Das wurde alles unglaublich ernst genommen. So. Mhm. Und da irgendwo eine Balance zu finden, auch sich selber zu sagen, pass mal auf, hier geht's um ganz andere Dinge, das war sehr schwierig für mich. Ich war 37 Jahre alt. Jedenfalls habe ich sehr oft gehört dann und auch später gelegentlich gelesen, dass speziell Studenten enttäuscht waren, weil die Diskrepanz kriegten die nicht hin zwischen dem, was sie von mir erwartet hatten und dem, was sie dann geliefert kriegten. Weil ich musste natürlich auch sehen, dass ich die Hochschule sozusagen regierbar halten konnte, insofern als von der anderen Seite enormer Druck kam. Also die DDR, ihren offiziellen Teil betreffend, war absolut in der Defensive. Da war geradezu Panik in der Parteiführung und im Apparat der Staatssicherheit oder so. Die wollten ganz genau von mir wissen, was, wer, wie irgendwie vorhaben konnte. Und ich war, also Gott sei Dank, nie IM oder sowas gewesen und konnte da eine relativ eigene Position dazu aufbauen. Und habe mich natürlich irgendwie da durchlavieren müssen, ganz klar. Weil es waren einfach zwei Bewegungen, das muss man sich heute ganz klar machen. Auf der einen Seite ließen sich die Studenten nichts mehr sagen. Und es gab diesen berühmten Frühlingssalon an der Dresdner Hochschule, wo wir den Studierenden die Hochschule quasi für ein paar Wochen übergaben, ihre eigene Kunstvorstellung da öffentlich zu machen.
Was ein ganz konkretes Beispiel dafür ist, dass Sie doch einen Raum gegeben haben für Selbstbestimmung.
Ja, ich hatte ja vor allen Dingen auch selber eine Vorstellung. Ich wollte ja nicht an einer Schule arbeiten, die mit Repression irgendwie zu ist. Ich hatte eine Vorstellung, diesen Inselcharakter, den eine Kunsthochschule in dieser DDR eben darstellte, weitgehend so breit wie möglich zu definieren. Teilweise hat es schon absurde Züge gehabt, aber man war natürlich ständig in Gefahr, aufgerieben zu werden. Und das ist mir dann auch passiert, jedenfalls in einzelnen Episoden, dass ich diesen Spagat nicht mehr leisten konnte. Ja, also zum Beispiel gab es das Pfingsttreffen der FDJ. Das war so ein ritueller Anlass. Die FDJ, die Jugendorganisation, traf sich zum Pfingsttreffen in Berlin, große ideologische Show. Und ich war konfrontiert mit einerseits der Anforderung, da 10 Studenten zu benennen, die da hinfahren als Repräsentanten der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Und auf der anderen Seite mit der Aussage der Studenten, dass sie da nicht teilnehmen dran. Und keiner, null, bereit war, sich da hinschicken zu lassen. Ja, was willst du machen? Also ich habe dann eine Zeit lang versucht, meine Problematik mit den Studenten zu diskutieren, was Gottlob nicht ging. Und dann habe ich das versucht, mit der offiziellen Seite zu diskutieren. Und dann hat die offizielle Seite hinter den Kulissen Zweifel artikuliert, ob ich in der Lage bin, diese Hochschule zu leiten. Da. Und das ist wohl bis ganz nach oben gegangen. Es wurde mir dann mitgeteilt, dass Erich Honecker gesagt hat, wenn der Heißigsohn das nicht in den Griff kriegt, dann müssen wir die Schule zumachen. Das war der Satz, der mitgeteilt wurde. Und ja, was macht man dann so in so einer Situation? Es ist eine ausweglose Situation.
Ziemlich aussagekräftiger Satz auch, den man verarbeiten muss.
Und ich hatte auch nicht die Erfahrung und die Kaltschnäuzigkeit zu sagen, das kann der sich gar nicht trauen, die Hochschule zuzumachen. Sondern ich habe dann so reagiert, wie es vielleicht nicht untypisch war für eine Generation, die in dieser DDR groß geworden ist, aufgewachsen ist. Ich habe mich entschieden, dann diesen Brief an Erich Honecker zu schreiben, der beinhaltete alles, was wir im 40. Jahrestag der DDR vorhaben, an guten Maßnahmen und Dingen. Und das so mit diesem Subtext dass wir doch gar nicht so schlimm sind, wie es so vielleicht aussieht. Und habe das am nächsten Morgen in ND auf der ersten Seite gelesen. Und da war natürlich diese Vorstellung, mit der ich da konfrontiert worden war, der große Hoffnungsträger zu sein, sofort zerplatzt wie ein Luftballon. Mhm. Und
also von Seiten der Studierenden, ja, die dann enttäuscht waren, dass diesen Brief in diese Sprache quasi veröffentlicht wurde. Aber mich interessiert das nicht, ich finde es sogar ein bisschen aufbauend, dass zu der Zeit so ein Interesse um eine Kunsthochschule in der Öffentlichkeit entstand. Also es spricht auch dafür, dass Kunst in der Gesellschaft eine gute Rolle gespielt hat, beziehungsweise eine wichtige Rolle gespielt hat.
Ja, das muss man sagen, eine wichtige Rolle. Also ob sie immer gut war, ist die andere Frage, weil es hat natürlich auch Deformationen gegeben innerhalb der Kunst, die also versucht hat, darauf zu reagieren und sich auch in einzelnen Personen und Äußerungen total überschätzt hat. Also das hing damit zusammen, dass es eben die Massenmedien oder die Ebenen der öffentlichen Diskussion so unterentwickelt waren in der DDR, dass sich alles eben in künstlerische Sektoren verlagerte. Und es ist bis heute nicht klar, was daran gut und was daran weniger gut war.
Aber es entsteht bei mir der Eindruck, dass dann wahnsinnig viel Druck 89 in der Akademie drin war, vor allem in ihrer Person als Rektor an der Akademie. War dann der Mauerfall so eine Art Ventil dann in dem Fall? Hat das dann so ein bisschen Druck rausgenommen oder hat es die Situation verschärft?
Auch das kann ich nicht mit einer ganz klaren Aussage. Es passierten viele interessante Dinge. Zum Beispiel sind natürlich alle Studenten sofort aufgebrochen und nach Frankreich, nach Italien gefahren. Und viele sind sehr schnell wieder zurückgekommen und haben gesagt, dass sie diese Anonymität an den Kunsthochschulen jetzt speziell, dass sie das Frösteln gemacht hätte. Also, dass sie plötzlich nicht mehr so an die Hand genommen wurden oder auch die Arbeitsbedingungen, diese ungeheure Beengung, die sie angetroffen haben, wo irgendwie 20 Leute auf 10 Quadratmetern irgendwie zurechtkommen mussten oder so. Die wollten also ganz offensichtlich, habe ich jedenfalls in vielen Gesprächen gehört, wieder diese Gemütlichkeit haben. Es ist jetzt sehr böse ausgedrückt, aber es war schon so zu spüren, ne? Dass es erstmal auch ein Schock war. So. Und auf der anderen Seite war es so, dass dann die ganzen Gewissheiten, die zusammenhingen mit der Art der Lehre und den Personen, die unterrichteten, dass sie völlig weg waren und die verschiedensten Interessengruppen an die Hochschule drängten und jetzt die Radikalreform verlangt haben. Was ja bis heute Spuren zeigt. Also diese spezielle Thematik des Unterrichts, die auch Studenten dann zunehmend international angelockt haben, hat nämlich eben die Frage der Auseinandersetzung mit klassischen zeichnerischen Erkenntnissen oder Methoden, die wurde zur Seite gedrängt. Und wir haben heute Situationen, aus meiner Sicht jedenfalls, an den 4 Kunsthochschulen, die kaum noch unterscheidbar sind von denen im Westen. Und was ich dann schon ein bisschen schade finde, weil so ein spezielles Profil weg ist. Also es war die andere Seite der Sache. Und die hat dann auch dazu geführt, dass ich dann relativ bald nach Möglichkeiten gesucht habe, da wegzugehen. Und also ich war einfach erschöpft, ich war gekränkt, ich war, weil man mich nicht haben wollte, so wie ich war.
Aber das war dann für Sie wahrscheinlich auch eine Zeit, wo Sie sich dann verstärkt der eigenen Arbeit wieder widmen konnten, nach dieser verantwortungsvollen Position an der Akademie.
Das kam ja dazu, dass ich ja noch so relativ jung war und Also das heißt, auch so in meiner Malerei in einem Entwicklungsstadium noch war. Also das eigene Programm war noch nicht so absolut festgezurrt. Und wenn ich dann eben wirklich schon 10 bis zum Teil 14, 16 Stunden am Tag mit diesen Hochschulproblematiken befasst war in der wirklich intensiven Zeit, dann hat mich das echt zurückgeworfen als Maler, muss ich sagen. Ja.
Und wie war es denn für Sie, diese malerische Entwicklung fortzuführen, aber in einem komplett anderen Kontext, weil Sie hatten dann ganz andere Bedingungen auf einmal, ganz andere Umgebungen. Hm. Wie hat sich das in Ihrer Malerei oder in Ihrer Arbeit spürbar gemacht?
Ja, das habe ich ja schon versucht zu sagen, dass ich als erstes Mal mich so ein bisschen versucht habe, das ist auch ein Prozess, der über Jahre ging, mich zu lösen aus dieser leicht messianischen Haltung, Kunst zu machen, die uns anerzogen worden ist. Also Kunst als Waffe, so diese alte Expressionisten-Nummer. Und Kunst für mich zu entdecken als auch eine Möglichkeit des kreativen Spiels und eben als Freiheit, Ort der intellektuellen Freiheit oder auch, ja, wie man es nennen will, der seelischen Freiheit. Das ist etwas, was mich bis heute beschäftigt und befasst. Da kamen dann eben ganz andere Momente rein, bis hin zum Surrealismus natürlich, Automatic Writing und solche Sachen. Ja. Und klar, das hat mich schon in den Grundfesten erschüttert in der Zeit. Und auch die Rolle, die dann Farbe eingenommen hat, das wurde mir jedenfalls, ich habe das ja wie gesagt so genau nicht verfolgt, wie was. Das haben ja nur Leute wahrgenommen, die meine Arbeit eben in Abständen immer mal wieder zur Kenntnis nahmen. Die meinten, dass ich dann eben offensiver in der Farbe geworden wäre, sowas. Und ja, scheint so zu sein. Hm. Wichtig war in diesen 90er Jahren vor allen Dingen, dass ich Zutrauen wieder zu mir fand. Ja, so. Ja, wenn man mal so grundsätzlich so kollidiert mit den ganzen Umständen, dann ja.
The only way is up.
Ja, so ungefähr, ja.
Also wir haben bisher sehr über die Vergangenheit gesprochen, was unsere Sammlungsschwerpunkt verschuldet ist und die Arbeiten, die wir in der Ausstellung aktuell zeigen. Aber um das ein bisschen in die Jetztzeit zu transportieren, wir sehen hier so einige Gemälde im Raum verteilt. Was bewegt Sie derzeit in Ihrer Malerei und welche Thematiken arbeiten Sie gerade ab?
Das ist so die Frage, die ich besonders schätze, weil ich male ja, um das nicht erklären zu müssen. Also wenn, das könnte man vielleicht auf diesen Satz reduzieren. Wenn man was dazu sagen muss, haut das mit der Malerei nicht hin. Da fehlt noch was an Qualität. Ich arbeite dran, Bilder zu machen, die diese Frage nicht mehr aufwerfen. Was ich eigentlich damit beabsichtige. Aber gut, die Frage wird natürlich immer kommen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich beispielsweise im Zusammenhang mit dem Ort, an dem ich jetzt arbeite, für mich entdecke, inwieweit sich relevante Daseinsbedingungen oder wie wir uns empfinden in dieser Zeit ausdrücken, in der Gestalt der Dinge, die uns umgeben, also sprich Natur, Kreatur, wie diese konkrete Umgebung, die ich hier habe, inwieweit drückt die mein inneres Gefühl und meine seelische Verfassung aus oder was wir an Gefährdungen erleben und auch selber kreieren. Ja. Und insofern komme ich mehr und mehr zurück auf eine Art von Anschauungsmalerei, in Anführungsstrichen, die mit dem direkten optischen Vorbild arbeitet und weniger mit dem Programm, was jetzt so additiv vielleicht eine bestimmte Illustrationsabsicht hat. Hm. So, das könnte man vielleicht sagen. Und insofern würde ich im Endeffekt gerne dahin kommen, dass man beispielsweise wie Albrecht Dürer in einem Zweig die ganze Welt schildern kann. Ja, das wäre so die Ultima Ratio. Das werde ich nicht schaffen in meinem Leben, aber so ist eine Zielrichtung.
Also die ganze Welt in einem Zweig ist vielleicht auch ein schönes Bild, um das Gespräch abzuschließen, weil ich weiß nicht, wie man da darüber hinaus quasi mehr Ausdruck schaffen kann. Also ich bedanke mich für das Gespräch und genau, es sind sehr viele Einsichten gewesen, die für unsere HörerInnen bestimmt sehr spannend sind. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch, weil wenn man solche Gespräche führt, muss man auch dauernd nachdenken. Das ist manchmal ganz heilsam.
Danke.